Die lieben Herausgeber dieses Panoramas, meine Arbeiten, haben mich gebeten, mit einem Wort, mit einem Vorwort, diesem Panorama einen persönlichen Rahmen zu geben. Ich habe diesen Vorschlag im Sinne des großen deutschen Logikers Gottlob Frege gedeutet, der als einen seiner Grundsätze den folgenden gewählt hat. Nach der Bedeutung der Wörter muss im Satzzusammenhange, nicht in ihrer Vereinzelung, gefragt werden. Also, hier der Versuch, einen persönlichen, einen verwandtschaftlichen und einen kulturellen Zusammenhang für alles, was jetzt folgen soll. Mein väterlicher Urgroßvater, Ludwig Förster, ein Architekt aus Bayreuth, reichte seine Pläne für eine Stadterweiterung der Stadt Wien den zuständigen Preiskommissionen in Wien im Jahre 1857 ein. Die innere Stadt Wiens war damals noch eine Art Festung, geschützt durch einen tiefen Graben und hohen Mauern, die um die Stadt herumliefen. Kaiser Franz Josef I. und seine Regierung beschlossen, eine internationale Preiskommission für die Erneuerung Wiens auszuschreiben. 1858 lagen nicht weniger als 426 Vorschläge aus allen Ländern vor und am 31. Dezember dieses Jahres 1558 wurde das Resultat dieses großen Wettbewerbs veröffentlicht. Ludwig Försters Plan ging als Sieger da voraus. Die Idee, seine Idee, war mit dem Stadtwillen die Gräben zu füllen und den so gewonnenen breiten Landstreifen in eine Prachtstraße, die heutige Ringstraße, zu verwandeln. Die Förster zogen nach Wien, Ludwig wurde in den Beamtenadel aufgenommen, Kaiser Franz Josef ernannte ihn zu Ludwig Ritter von Förster. Ein großes Architekturbüro wurde gegründet und bald war die ganze Familie nicht nur architektonisch, sondern auch gesellschaftlich in Wien absorbiert. Meine mütterliche Urgroßmutter Emilie Scholz war Schauspielerin, sowie ihr Vetter, der Komiker Wenzel Scholz, der mit zwei Freunden aus Wien, mit Ferdinand Raimund und Johann Nestroy, das Wiener Theater erschuf. Trotzdem Emilie mit dem damals hochbeschäftigten Baumeister Karl Wiskrill verheiratet war, der die meisten Häuser längs der neuen Rennstraße baute, war sie immer wieder auf Tourneen an den großen deutschen Bühnen tätig und als sie etwa 70-jährig in Hamburg ihre offizielle letzte Aufführung feierte, war ihr Erfolg so groß, dass die Studenten die Pferde ihres Wagens ausspannten und sie so mit ihr ins Hotel brachten. Als sie ihr Aussteigen helfen wollten, lag sie im Wagen tot. Ein Schlag hatte sie getroffen. Was für einen herrlichen Tod für eine Schauspielerin. Dass dieser Ehe Wiskrill Scholz nur ein Kind, eine Tochter Marie und kein männlicher Erbe entsprang, erschütterte den Papa so tief, dass er seinen Millionenbesitz verspielte und versoff. als Marie, meine mütterliche Großmutter, in die höhere Schule ging, erschien eines Tages die Lieblingslehrerin der Klasse, dieser Mädchen, nicht. Tage vergingen, eine Hilfslehrerin übernahm den Unterricht. Dem Mädchen entsandten eine Abordnung zum Direktor, um den Grund der Abwesenheit zu ermitteln. Sie bekamen aber nichts anderes als ausweichende und sinnlose Antworten. Zum Glück wussten die Mädchen, dass der Ehemann ihrer Lehrerin, auch ein Lehrer, an der gegenüberliegenden Bubenschule unterrichtete. Sie schnappten ihn auf, als er gerade das Schulgebäude verließ, und bedrängten ihn mit Fragen. Er antwortete: Wir erwarten ein Kind. Und nach österreichischem Gesetz darf eine Lehrerin vom 5. Monat der Schwangerschaft an nicht mehr das Klassenzimmer betreten. Naja, ist doch klar, natürlich. Sonst können ja die Kinder unpässliche Fragen fragen. Das heißt, man müsste unpässliche Antworten geben. Das empörte meine Großmutter so sehr, dass sie beschloss, dass dieses Gesetz verschwinden müsste. In der Tat, wie sie etwa über 60 Jahre alt war, wurde dank ihrer und ihrer Freunde Bemühungen das Gesetz annulliert. Sie, die Marie Wiskrill, wurde einer der führenden Seelen derer, die im 19. Jahrhundert für die Rechte der Frauen kämpften. Sie gab das erste internationale Frauenjournal heraus, Dokumente der Frauen, führte ein offenes Haus, in das die wichtigsten Frauen der Zeit, Politikerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen, Dichterinnen, aus- und einflogen. Ich hatte unter ihrem großen Schreibtisch mein Quartier etabliert und genoss es dort, von den charmanten Damen entdeckt und gehätschelt zu werden. Einer ihrer Söhne, Erwin, wurde Maler und Grafiker und heiratete eine zauberhaft schöne und später dann weltberühmte Tänzerin, Grete Wiesenthal. Wie beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs sowohl mein Vater wie mein Onkel Erwin in den ersten Wochen des Krieges in Kriegsgefangenschaft gerieten, übernahm meine Mutter die Betreuung ihrer Schwägerin Grete, entwarf Kostüme für die Aufführungen, kam zu den Abendvorstellungen zu sehen, dass alles in Ordnung war. Und da damals Babysitters noch nicht erfunden waren, saß ich abends schön brav im Winkel der Künstlergarderoben und bestaunte die zauberhaften Wesen, die da von einem Fantasiekostüm heraus und in ein anderes Fantasiekostüm schlüpften. Manche meiner Freunde, die Arbeiten vom Ornithologen Konrad Lorenz und seine Theorie vom Imprinting kennen, behaupten, dass so wie die kleinen Gänslinge, die Lorenzes Stiefel als erstes Erlebnis hatten und ihm und diesen Stiefeln daher immer nachliefen, so sei es mit mir und den schönen Frauen geworden. Grete Wiesenthal und mein Onkel Erwin hatten einen Sohn, Martin, mit dem ich wegen der Abwesenheit unserer Väter wie mit einem Bruder aufwuchs. Wir waren praktisch unzertrennlich. Wie wir so etwa 12 oder 13 Jahre waren, hat uns jemand einen sogenannten Zauberkasten geschenkt, der einfach ein Assortiment von kleinen Zauberkunststücken enthielt, die Kinder leicht lernen können. Nach kurzer Zeit waren wir nicht nur tief enttäuscht von der Primität dieser Kunststücke, wir waren sogar beleidigt, dass man uns Kinder für so dumm halten konnte, das als Zauberei zu bezeichnen. Doppelte Böden, vertauschte Richtungen, oben wird zu unten, unten wird zu oben, etc. etc. Wir begannen die Kunststücke zu verbessern, neue zu erfinden und stürzten uns mit Hand und Fuß in die Wunderwelt der Magie. Bald lernten wir, dass Zaubern nichts mit Apparaten zu tun hat, sondern mit der Vorstellungskraft. Die Aufgabe des Zauberers ist es, den Zuschauer zu verführen, mit ihm in ein anderes Land zu wandern, in dem Elefanten verschwinden, Mädchen in der Luft schweben, Spielkarten in der Tasche eines ahnungslosen Zuschauers auftauchen und soeben erfundene zehnstellige Zahlen auf einem Papier stehen, das ein Zuschauer schon seit Anfang der Vorstellung in seiner Tasche trug. Geben Sie diese ganzen Ingredienzien von der Ringstraße bis zur Zaubervorstellung in einen Cocktailshaker, schütteln ihn kräftig und leeren Sie dann das Resultat in ein langstämmiges Glas. So kommt ein Heinz heraus, der sich gerne über Bevölkerungen, rote Blutkörperchen, rekursive Funktionen, Ethik, Kybernetik, Wissen, Gewissen, Begreifen und andere Unbegreiflichkeiten unterhält.